Nur zur Info, das ist die Wegzehrung, das wird nämlich heute ein bisschen länger. Nein, keine Angst. Wir sind an einem Punkt angelangt, 4 Wochen lang haben wir uns mit dem Thema Nah am Herzen Gottes beschäftigt. Das ist unser Jahresmotto und wir haben am Anfang des Jahres auch immer einen Monat, wo wir uns speziell damit beschäftigen wollen, mit dem Jahresthema, was uns das Jahr über begleiten soll. Nah am Herzen Gottes. Vor 4 Wochen habe ich uns die Frage gestellt, ja, was heißt denn eigentlich Herz Gottes? Was ist denn eigentlich das Herz Gottes? Was heißt es, nah am Herzen Gottes zu sein, wenn man gar nicht weiß, was eigentlich Gottes Herz ist? Und wir haben uns damit beschäftigt, wie Gott sich uns Menschen mitteilt. Kein verborgener, fremder Gott ist, der sich versteckt, der irgendwo ganz weit weg auf einer Wolke thront und sich das Leben dieser Welt anschaut, sondern ein Gott, der uns Menschen nahe gekommen ist. Durch die Geschichte immer wieder und er der Geschichte geschrieben hat mit uns Menschen. Wir haben festgestellt, dass dadurch, dass sich Gott vorstellt, wir ihn entdecken können und auch entdecken können, was es heißt, sein Herz zu sehen, immer besser zu verstehen, was dieses Herz bedeutet, nah am Herzen von Gott zu sein. Und dann haben wir gehört, dass Gott auch mit uns kommuniziert, dass er mit uns redet und dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm zu reden. Da hatte Sebastian drüber gepredigt, sein Thema war Gottes Stimme hören. Und das klingt für den einen oder anderen am Anfang fremd. Wie kann Gott denn zu mir reden? Und da haben wir entdeckt, dass es verschiedene Wege gibt, wie Gott zu uns redet und dass er sich auch freut darüber, wenn wir mit ihm kommunizieren. Wir haben etwas davon gehört, was für eine Identität wir haben in Gott. Und dabei haben wir ein wenig in sein Herz geschaut, dass es Gott nicht darum geht, was ich habe oder was ich tue. Da hatten wir die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Sondern Gott sieht mich anders. Gott sieht tiefer. Gott sieht in mein Herz. Und Gott gibt mir eine Identität als sein Kind. Und er fragt nicht, ja, was bringst du denn mit, sondern er legt etwas in mich hinein. Und er freut sich über eine enge Beziehung zu ihm, aus der heraus wir beschenkt werden mit Gaben, mit Dingen, die Gott für uns bereithält. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, wie Gottes Herz in Bezug auf die Menschen um uns herum ist. Dass Gott sich nicht einzelne rausgepickt hat und da sagt er, ja, ihr seid meine exklusive Gruppe von Kindern, sondern er hat ein Herz für Verlorene, er hat ein Herz für alle Menschen, er hat ein Herz für die Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Und er hat die Arme weit offen, um Verlorene zu rufen, zu ihnen zu reden, für sie da zu sein. Nah am Herzen Gottes hat nichts mit einer geografischen Nähe zu tun. Ich glaube, das denkt man sich auch nicht. Ich war letzte Woche beim Schloss Windsor in England und die Queen residiert ja da. Und ich war ganz nah am Herzen der Queen. Nur ungefähr 150 Meter neben ihr. Das ist nicht damit gemeint. Nah am Herzen Gottes heißt, nah dran an dem zu sein, was Gottes Sinn und sein Willen ist. Den Herzschlag Gottes spüren, das für wichtig zu erachten, was ihm wichtig ist. So zu denken, wie er denkt. So zu fühlen und zu handeln, wie er fühlen und handeln würde. Auf ihn zu schauen und von ihm zu lernen. Das bedeutet, nah am Gottes Herzen zu sein. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir mit ihm und mit ihm leben und mit seinem Sohn in Verbindung, in einer Beziehung stehen, dann hat er uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist will in uns eine Gesinnung wecken, die seiner gleich ist. Ich habe schon eben angekündigt, der Pierre ist ein befreundeter Pastor aus Paris. Also Schweiz ursprünglich und seit vielen Jahren in Paris. Und er hat uns ein paar Geschichten mitgebracht. Und zwar weltweit ein paar Geschichten von Menschen, die dieses erlebt haben, was es heißt, nah am Herzen Gottes zu sein. Zum Teil weg vom Herzen Gottes und zum Teil ganz nah dran am Herzen Gottes. Und ich danke dir, dass du ein paar Geschichten teilen willst. Komm doch nach vorne. Du willst ein paar Worte zu dir selber sagen. Danke dafür. Und dann bin ich gespannt auf deine Geschichten.
Merci beaucoup, Ole. Vous parlez tous français, non?
Oui.
Spricht ihr alle Deutsch? Ich bin immer so beeindruckt, wie gut ihr Deutsch spricht. Als ich vor 32, 34 Jahren in der DDR reiste, habe ich den George kennengelernt, den Vater von der Andrea, und die war damals immer noch zuckersüß. Und ich habe die Deutschen kennengelernt, und ich war hier in Berlin vor 32 Jahren das letzte Mal, Westen und Osten, und ich bin überwältigt, was da alles gelaufen ist. Ihr Vater hat mir gesagt, als ich vor 32 Jahren in Kriwitz war, haben wir am Abend gebetet, und der Georg hat mir gesagt, ja, wir sehen uns lange nicht mehr, und ich habe ihm gesagt, die Mauer wird fallen, aber ich wusste nichts von 89, und 4 Jahre später fiel das Ding runter. Ich muss ehrlich sein, ich glaubte auch nicht unbedingt, aber ich habe ihm gesagt, die Mauer wird fallen. Wir Menschen sind gemacht, um nahe zueinander zu kommen. Und seit ich Christ bin, hat Gott es so geführt, dass ich immer interessante Menschen kennengelernt habe. Als der Ole bei uns aufgekreuzt ist, dachte ich zuerst, es sei ein Spanier. Ole! Aber es war ein wachechter Deutscher. Und für mich waren diese Begegnungen immer so reich, mit Leuten auszutauschen. Ich möchte euch ganz schnell in meine Situation, in unsere Situation hineinnehmen von Judith und von mir. Wir wohnen seit fast 30 Jahren in Pariser Vororten. Wir haben nie davor geträumt, von den Schweizer Bergen weg in Pariser Berge zu gehen. Und Gott hat es so geführt, wir wollten nicht dorthin, aber Gott wollte uns dort haben. Wir konnten 3 Gemeinden starten, sind jetzt an einem Team vorzubereiten für eine 4. Gemeinde. Und wir möchten gerne noch mehr sehen, was Gott alles tun kann, wenn kleine Leute wie du und ich, kleine Schweizer, große Deutschen, wie Gott einfach uns gebrauchen will, um sein Reich zu bauen. Ich selber bin seit über 30 Jahren Pastor, Gemeindegründer. Das hat Gott irgendwie so geführt. Ich weiß nicht warum genau, aber Gott hat uns so geführt. Und Gott hat uns gebraucht, um Gemeinden zu bauen. In unserem Gemeindedienst, ich bin da ungefähr so halbzeitig beschäftigt für Gemeindebau und für unseren Gemeindeverein, der heißt Perspektiven. Ich reise in ganz Frankreich herum und wir suchen, die Gemeinden zu motivieren. Wir sind ungefähr 80 Gemeinden und unser Ziel ist, wir wollen nicht Christen anziehen, wir wollen so richtig heidnische Franzosen für den Glauben zu gewinnen. Das ist eine große Herausforderung. Hier seht ihr also Frankreich mit den verschiedenen Gemeinden. Hier ganz schnell unsere Gemeinde in einem Pariser Vorort, Nordwesten, Taverny. Wir haben zuerst eine Gemeinde in Anja gegründet, dann eine in Taverny, jetzt in Gourmet, und wir träumen davor, noch eine 4., 5. zu gründen. Das so als Schnelleinsteig. Ich reise sehr gerne in der Weltgeschichte herum. Unsere Kinder sind jetzt ein bisschen größer und ich staune, wie Gott dich und mich gebrauchen will. Ich möchte nur schnell ein Wort lesen. Da steht im Johannes 17, lasst ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit ihm leben. Oder bei eurer Gemeinde würde das heißen, dass sie immer näher am Herz von Gott leben. Dein Wort ist die Wahrheit, wie du mich in die Welt gesendet hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Und ich denke, dass das ist das, was Gott eigentlich will. Er will dich und mich gebrauchen mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, damit wir andere segnen können. Und ich möchte euch hier eine Situation vorstellen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal bei unserem brasilianischen Partner. Wir haben sehr gute Brasilianer bei uns. In Klammer, Brasilianer, die könntest du auf den Mond schießen. 15 Tage später haben die eine Gemeinde gegründet. Die ziehen Leute an. Stimmt das? Stimmt, hä? Wir waren dort bei unserem Partner und dann wollten wir im Amazonasgebiet wollten wir ein christliches Reha-Zentrum angucken, aber dann war irgendwo ein Streik, wie bei uns in Frankreich, überall auch. Und dann sind wir schlussendlich auf diesem Hausboot gelandet bei einer Fischerfamilie, und mit meinem Sohn, mit einem brasilianischen Pastor, haben wir dort eine Woche verbracht mit Indianern. Hier seht ihr Ron und seine Familie, Lilian und der große Clan, der ganzen Familie. Und wir wohnten eine Woche mit ihnen zusammen. Und das waren Indianer vom Dschungel. Und was für mich total verblüffend war, ungefähr 10 Kilometer weiter hatte es ein Dorf, ein ganz kleines Dorf mit 3 evangelikalen Gemeinden. Und was mich noch mehr überrascht hat, das war eine Assembly of God. Die zweite war eine Assembly of God. Und die dritte war Assembly of God. Und ich habe die Dorfbewohner gefragt, wieso habt ihr 3 Gemeinden vom gleichen Gemeindeverband in eurem Dorf? Und dann haben sie mir gesagt, ich ziehe den Pastor dort vor und der andere zieht den Pastor dort vor und deshalb brauchen wir 3 Gemeinden in unserem Dorf. Und als wir ein bisschen weiter unten in Brasilien waren wir in der Stadt Uberlândia und in Uberlândia 700.000 Einwohner, 700 Gemeinden. Da kannst du überall rumkurven, überall Gemeinden. Und für mich als Franzose, Großstadtpastor, überall Gemeinden zu sehen, das war absolut, das habe ich noch nie gesehen. Am Sonntagmorgen fuhren wir mit dem Bus und ich habe davon geträumt, das einmal in Paris zu sehen. In diesem Bus stiegen andauernd Leute rein mit Bibeln, mit Kindern, alle schön angezogen, stiegen aus und gingen in die Gemeinde. Und das war ganz verrückt. Während einer Stunde kamen Christen rein, Christen raus. Die ganze Stadt wimmelte überall von Christen mit Bibeln unter dem Arm. Und dann habe ich davon geträumt, oh Gott, das möchte ich mal in Berlin sehen, in Paris sehen, überall Leute unterwegs für Jesus. Und dann hat uns Gott dieser Familie geschickt und ich war total verblüfft, weil die wurden christianisiert, evangelisiert, pasteurisiert, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Die waren total von weg vom Glauben und obwohl sie 3 Gemeinden im Nachbardorf hatten, die gingen nicht in die Gemeinde und wir haben ihnen gesagt, ja, wieso geht ihr denn nicht? Alle Brasilianer gehen doch in die Gemeinde und die haben uns dann erklärt, wieso nicht. Viel Not in der Familie und wir haben mit denen eine Woche zusammen gelebt, mein Kollege, mein Sohn und ich, und wir haben mit denen gesprochen, gefischt, Piranhas gefangen, Krokodile gefangen, im Dschungel rumgedschungelt und einfach mit ihnen gebetet und mit ihnen Zeit verbracht und nach einer Woche hat die ganze Familie entschieden, wir wollen zurück in die Gemeinde gehen. Und jetzt habe ich mit dem Typ WhatsApp-Kontakt mitten im Dschungel und der geht in die Gemeinde. Nahe am Herz. Wir haben absolut nichts gemacht, außer Piranhas-Fische gegessen, mit denen gesprochen, ein bisschen gebetet und das gab der ganzen Großfamilie wieder den Wunsch, wieder in eine Gemeinde zu gehen. Ich selber habe immer geträumt, eines Tages wirklich in die Mission zu gehen, aber Gott hat mich nur nach Paris geschickt. Aber ich habe immer davon geträumt, so richtig Missionar zu sein. Und ich war als junger Mann, war ich mit OM in Indien, Nepal unterwegs. Und vor 20 Jahren fing ich wieder an, weil so Gemeindegründen ist ja stinklangweilig, wollte ich was wirklich erleben mit Gott. Und wir haben Missionsreisen angefangen zu machen mit jungen Leuten, älteren Leuten. Und seit ungefähr 20 Jahren gehe ich jedes zweite Jahr mit einer Gruppe nach Nordindien und nach Nepal und in den Himalaya. Und hier stelle ich euch eine Familie vor. Dieses Jahr hat Gott uns in diese Gegend geschickt, wo wir vor 3 Jahren schon waren. Und in Brasilien hat es überall Christen. Und in Indien, im Himalaya, werden die Christen verfolgt. Alle Pastoren werden regelmäßig mit Stöcken abgeschlagen in den Dörfern. Die haben vor 3 oder 4 Monaten haben sie Hindus getauft und die ganze Gemeinde wurde 3 Tage ins Gefängnis gesteckt. Ich habe mit einer Frau gesprochen, 83 Jahre alt, eine uralte Frau, und die war 3 Tage im Gefängnis und habe ich sie gefragt, wie war das für dich? Und sie hat gesagt, herrlich. Und ich habe sie so angeschaut, wieso herrlich. Aber die hat gesagt, du musst einen Preis bezahlen für deinen Glauben. Und was unglaublich ist in dieser Gegend, obwohl Christenverfolgung ist, also genau das Gegenteil von Brasilien, Gott, weil die Leute nahe am Herz von Gott sind, wie die Brasilianer, nahe am Herz von Gott sind, gebraucht Gott, um die Gemeinde zu bauen. Und hier seht ihr die Familie von Ali. Ali ist der Mann mit dem gestreiften Pullover. Nebenan ist seine Frau und sein Sohn. Der Ali, der hat vom Abbas, der Abbas ist der Mann, der zweite von rechts, das ist einer der wenigen Gläubigen vom Burki-Stamm. Burki-Stamm ist ein Kaschmir-Volk. Im Kaschmir gibt es ungefähr 3 Millionen Moslem, die sind total unerreichte Völker. Und in seinem Volk gibt es vielleicht 2 oder 3 Christen. Und dieser Abbas hat angefangen, von seinem Glauben zu erzählen. Und was bei diesem Abbas ganz komisch ist, der hat so einen Tick, der läuft rum und all 2, 3 Minuten zuckt bei dem alles und der schreit ganz komische Sachen und manchmal schreit er Halleluja oder Jesus und alle nehmen den als verrückt an. Aber der ist überhaupt nicht verrückt. Gott gebraucht diesen Menschen in diesem Stamm, um von Jesus zu erzählen. Der geht überall rum, kam in die Familie vom Ali und seine Familie und hat dort von seinem Glauben erzählt. Und als wir dort waren, hat der Ali gesagt, heute will ich mich taufen lassen. Wir haben ihn gefragt, wieso gerade heute und nicht gestern oder morgen. Und er hat gesagt, er hat unsere Zeugnisse gehört, wir haben nicht extraordinäre Sachen erzählt, aber der Ali, seit Monaten überlegt er sich, er will Jesus nachfolgen. Wir mussten das im Versteckten tun, nicht mal seine Frau darf es wissen, dass er jetzt getauft ist. Wenn das seine Frau und seine Kinder erwartet, hat er enorme Probleme in seiner Familie, weil die sind Moslem und er will ihnen jetzt so ganz sachte, will er ihnen den Glauben bekannt geben, damit in diesem Dorf eine christliche Gemeinde entstehen darf. Beide wollen unbedingt ein Lokal mieten. Der Abbas, bei dem es immer so komisch zuckt, der darf nicht Auto fahren, aber dem wollen sie jetzt ein Mofa kaufen, damit er in die Dörfer gehen kann. Und dann habe ich gefragt, wie will denn der Mofa fahren, wenn das anfängt zu zucken? Und dann haben sie mir gesagt, das schafft Gott schon. Hier stelle ich euch unsere Gemeinde in Taverny, Paris, im Vorort von Paris vor. Bei uns in Paris ist total andere Verhältnisse. An jeder Straßenecke keine Gemeinde wie in Brasilien. Bei uns keine Christenverfolgung wie bei euch. Aber wie bei euch vermutlich in Berlin, die Leute in Frankreich, in Paris, über Gott reden ist für die meisten Menschen total irrelevant. Total nicht modern. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die alles hat. Und trotzdem sind die Herzen total leer. Und Gott hat uns seit 30 Jahren in diese Vororte geführt. Und wir staunen immer wieder, wie Gott Menschen trotz diesem Hintergrund beruft. Er beruft Leute in Brasilien, wo ein riesen christlicher Umfeld ist. Er beruft Leute in Indien, wo Christenverfolgung ist, aber auch in Berlin wie in Paris ruft Gott einfache Leute wie du und ich zum Glauben. Ich möchte euch, wo ist das Bild? Ich möchte euch die Dame vorstellen, die im Taufbecken sitzt, die Elisa. Die hat sich letzten Sonntag bei uns taufen lassen. Elisa kommt aus einer total atheistischen Familie. Und weil die Familie total atheistisch war, hat der Vater doch angefangen, irgendwas zu suchen. Und ihr Vater war vor einigen Jahren Moslem geworden. Völlig überrascht, alle waren geschockt, wieso wird ein Franzose Moslem? Und die Tochter hat es auch gewusst, Gott existiert und diese Elisa, seit immer will sie an Gott glauben, ihre Mutter ist total Atheistin und die Elisa hat eine junge Dame kennengelernt in der Schule, meine Tochter Selina, und die Selina hat ihr ab und zu von Gott erzählt, aber auch nicht so unbedingt Extraordinäres. Sie hat ihr nur gesagt, du musst zu uns mal in die Gemeinde kommen, aber wenn du kommst, musst du Schuhe abziehen und barfuß vor allen Leuten singen. Das hat sie ihr gesagt, so aus Spaß. Und die hat das geglaubt, dass man, wenn man in die Kirche kommt, Schuhe ausziehen muss. Und, aber es war nur ein Witz. Aber um euch zu sagen, Gott, ich verstehe Gott nicht immer, wie er Leute beruft, aber Gott hat diese junge Dame benutzt, damit nachher andere junge Damen auch in die Gemeinde kommen. Und seit ungefähr 2 Jahren kommen bei uns in die Gemeinde junge Leute wie Elisa. Die haben absolut keine Ahnung, worum es geht, aber Gott beruft sie, um ihren Glauben zu entdecken. Und er gebraucht Leute wie Selina oder wie du und ich mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, um so sein Reich zu bauen. Voilà, so ganz schnell, was ich in diesem Jahr erlebt habe mit Gott. Ich finde es fantastisch, wie Gott sein Reich baut. Und er will das mit dir und mir machen. In Berlin, in Kaschmir. Wenn jemand Abenteuer erleben will, melde mich bei Ole. Wir suchen immer Verrückte, die mit uns nach in Kaschmir kommen oder nach Indien. Wir suchen aber auch Leute für das neue Team, das wir gerne in der neuen Stadt in Paris bauen möchten. Wir haben internationale Teams, die kommen für ein Jahr, und vielleicht möchte jemand mal für euch mal so perfekt Französisch lehren und dann nach einem Jahr zurück nach Paris zu kommen. Wir haben Möglichkeiten. Voilà, ganz schnell Erlebnisse mit Gott. Vielen Dank.
Danke dir. Danke, Pierre, für die Geschichten mit Gott. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Gott auf der ganzen Welt Menschen, die wir alle ganz unterschiedlich sind. Und ich glaube, selbst wenn wir uns angucken, hier sind wir schon ganz unterschiedlich. Und dann stellt euch das mal vor, weltweit, wie unterschiedlich wir sind. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliches Umfeld. Und trotzdem ist Gott ein Gott, der ein Herz für uns Menschen hat. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn wir jetzt sagen, nah am Herzen Gottes, und das klang eben auch schon an, hat das nicht doch etwas auch mit anderen Menschen zu tun und nicht nur mit mir? Wir haben uns sehr, sehr darauf fokussiert, was heißt es, diese Beziehung zu Gott zu intensivieren, nah an seinem Herzen zu sein. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist dieses Herz Gottes nur für mich? Und die Antwort könnt ihr euch denken, nein. Und ich habe einen Bibeltext gefunden, den ich noch ein paar Verse, die ich noch mit uns lesen möchte, wo Paulus vor 2000 Jahren genau die gleiche Frage gestellt hat und auch in dieser Diskussion war: Mensch, geht es nur darum, dass es euch, dass ihr in einer engen Beziehung zu Gott geht, oder geht es viel weiter darüber hinaus? Und er war in einer Diskussion mit einer Gemeinde, wo es darum ging, dass man ja am nahen Herzen Gottes nichts vorweisen kann. Einfach nur da sein kann. Und dass es an nahem Herzen Gottes zu sein auch bedeutet, Ruhe zu finden und Freiheit zu haben und nicht unter Druck zu stehen. Und diese Diskussion war dann so, dass andere kamen und sagten, naja, aber da gibt es ja auch noch andere Menschen und es gibt ja auch noch Dinge, die sich im Herzen Gottes widerspiegeln. Gott hat ein Herz für alle Menschen. Und in dieser Diskussion schreibt er einen Brief an eine Gemeinde in Galatien, oder mehrere Gemeinden. Und ich möchte uns ein paar Verse daraus vorlesen, aus diesem Brief. Und zwar ist das das 5. Kapitel, Vers 13. Dort steht, und das sagt Paulus: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz, also die ganze Bibel, alles das, was Gott uns gegeben hat, dieses ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, und zwar in dem Gebot: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht und einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich mit diesem Beispiel sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den eigenen Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes, und der Geist Gottes richtet sich mit dem Begehren gegen die menschliche Natur. Richtet euch in eurem Verhalten nach dem Geist Gottes. Es geht also nicht nur um eine Einstellung, sondern um einen Lebenswandel. Gottes Herz ist für alle Menschen da. Und Gott zeigt sein Wesen durch sein Handeln. Und durch die Gemeinschaft mit ihm und durch eine Identität, die uns verändert, können wir auch für andere Menschen da sein und sie verändern. Nah am Herzen Gottes heißt nicht nur, dass es gut für mich ist, sondern auch für andere. Einige Verse weiter beschreibt Paulus dann, was es denn heißt, nah am Herzen Gottes zu sein, wie das mich verändert. Und er geht auf einige Charaktereigenschaften ein und er sagt, Mensch, wenn diese Beziehung zu Gott da ist, dann verändert das mein Leben und kann mich komplett verwandeln, kann mir Freiheit schenken, kann mir Heilung schenken, kann mir so viel Gutes schenken. Und darüber hinaus schenkt es mir einen Charakter, der nach dem Herzen Gottes ist. Es kann dadurch Auswirkungen nicht nur auf mich, sondern auf mein Umfeld haben. In Vers 22 schreibt dann Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört oder wer nah am Herzen Gottes ist, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, abgetötet. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich habe uns diesen Apfel mitgebracht. Es ist wieder Erntezeit. Es gibt wieder richtig dicke Äpfel. Ja, trotz der Dürre oder teilweise in manchen Landstrichen gerade wegen der Dürre sind die Äpfel groß und rund und rot geworden. Was braucht so ein Apfel, um zu wachsen? Wie schaffe ich es, dass dieser Apfel wächst? Muss ich irgendwo einen Schalter umlegen? Muss ich irgendetwas dort initiieren, damit dieser Apfel wächst? Dieser Apfel wächst an einem Baum, für alle die, die es nicht wissen. Und dieser Baum, der muss erstmal wachsen. Und dieser Baum wächst, wenn die Voraussetzungen für Wachstum gegeben sind, wenn sie gepflegt wurden. Dieser Baum braucht Sonne, dieser Baum braucht Wasser, dieser Baum braucht Nährstoffe aus einem guten Boden. Und wenn dieser Baum gepflegt wird und wenn dieser Baum wächst, und konstant gute Bedingungen hat, dann sind es super Voraussetzungen dafür, dass dieser Baum einmal Früchte trägt, Frucht bringt. Knallrote, saftige, leckere Äpfel. Der Paulus verwendet dieses Bild von der Frucht des Geistes ganz bewusst, weil er uns damit etwas sagen will. Er sagt, diese Früchte entstehen durch den Geist Gottes. Die entstehen daraus, dass ich nah am Herzen Gottes lebe. Sie entstehen daraus, dass Voraussetzungen geschaffen sind, dass Frucht entsteht. Wenn ich an Frucht denke und an die Dinge, die Paulus dann konkret benennt, was Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, dann denke ich immer, oh wow, warte mal, wir hatten doch jetzt das Thema nah am Herzen Gottes und wir hatten gelernt, dass es nicht darum geht, was ich habe und was ich tue. Und jetzt sagst du plötzlich, naja, jetzt sollst du aber doch bitte lieb sein und freundlich sein und gütig und geduldig und so weiter. Paulus nimmt dieses Bild von der Frucht ganz bewusst, um zu sagen, nein, es geht hier nicht darum, irgendjemand ein schlechtes Gewissen zu machen, Druck auszuüben, sondern es geht darum zu verstehen, dass Gott viel mehr mit dir und mit mir vorhat, als nur mich zu heilen, mich zu verändern, mich zu befreien. Durch den Geist und durch die Beziehung zu ihm entsteht Veränderung in mir und das hat Auswirkungen auch auf andere Menschen. Alle Früchte brauchen Zeit und Pflege, aber es entsteht dann eine Frucht. Wie diese Frucht entsteht, selbst so ein Apfel, das wissen wir noch gar nicht. Wir verstehen es nicht, aber wir wissen, wie wir Frucht fördern können. Und so nimmt Paulus das Beispiel und sagt, Mensch, wenn ihr ganz nah an diesem Herzen Gottes dran seid, dann wird Frucht entstehen. Zwangsläufig. Es wird Frucht in eurem Leben entstehen, die euer Umfeld verändern wird. Und es wird einen Einfluss haben auf die Menschen um dich herum. Jesus verändert durch dich andere Menschen. Und er nimmt diese Beispiele er hat erzählt, glaube ich, diese 9 Früchte, die er aufzählt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Hört sich alles so wow an. Das sind alles Dinge, die wir uns doch alle irgendwie wünschen. Zumindest, dass andere sie uns entgegenbringen, oder? Und Gott lädt uns ein, aus dieser Beziehung zu ihm heraus diese Früchte auch zu entwickeln und zu leben. Liebe, eine freiwillige Liebe, die einander Respekt und Verehrung zubringt, eine aufopfernde Zuneigung. Freude, die vielleicht mehr als Glück beschrieben werden kann, aus der Nähe des zum Herzen Gottes heraus zu leben und das Leben anzupacken. Frieden, ein tiefer Friede, wo man weiß, okay, ich kenne meine Identität, ich weiß, wer ich bin. Und darum kann ich Frieden stiften mit den Menschen und in den Beziehungen um mich herum. Geduld heißt nicht, dass ich mich nicht mehr aufrege, dass die nächste S-Bahn so spät kommt, sondern es geht um ein verzeihendes Verstehen und ein Ertragen der Schwächen des anderen. Freundlichkeit, ein liebevolles Interesse und eine freundliche Begegnung zu leben und zu kultivieren. Güte, sowohl moralisch als auch geistlich großzügig zu sein, auch mit den Schwächen deines Nachbarn, deines Mitmenschen, in deiner Familie, deiner Kinder. Treue, Loyalität und Vertrauenswürdigkeit zu leben. Rücksichtnahme. Eine demütige und milde Haltung, zum Beispiel auch bei Anfeindungen. Und nicht Rache als das oberste Gesetz gelten zu lassen. Sondern zu sagen, ich bin jemand, dem vergeben wurde. Und ich kann vergeben. Ich kann Rücksichtnahme üben. Und Selbstbeherrschung, das Zügeln von meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Leidenschaften, ungesunden Leidenschaften und zu sagen, Gott, was willst du eigentlich damit? Was gibst du mir für Gefühle? Und wie willst du, dass ich sie einsetze? Nicht nur für mich, sondern für andere. Ich saß letzten Freitag ganz früh morgens am Flughafen. Und ich habe diesen Text gelesen und hatte den vor mir, bin den durchgegangen, bin die Früchte des Geistes durchgegangen und so. Und dachte, okay, ja Mensch, was hast du denn da für Beispiele? Und guck dann so auf und dann sitzt gegenüber mir eine Frau, eine ältere Frau und der fällt das Brillenetui runter. Ne? Und sie sitzt dort, ne, und hatte irgendwie überall Taschen, saß dort, Brillenetui fällt runter. Ich guck zu ihr hin, guck wieder auf mein Tablet und mach weiter. Und dann kommt ein Mann dort, angelaufen mit einem Kaffee in der Hand, sieht das Brillenetui, sieht, wie die Frau sich gerade abmüht, irgendwie die Taschen abzustellen, um sich herunterzubeugen. Ja? Er, zack, nimmt es hoch, gibt es ihr in die Hand, sie bedankt sich und ist freundlich. Und ich denke, tja, na gut, meine Lektion habe ich jetzt, glaube ich, gelernt, was Freundlichkeit oder Aufmerksamkeit gegenüber anderen angeht. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, aber ich habe für mich gemerkt, wow, da ist noch ein großer Weg zu gehen. Ja, ich will nah an diesem Herzen Gottes sein. Aber ich will auch lernen, was das bedeutet für mein Umfeld, für die Mitmenschen um mich herum. Mein Wunsch ist, dass wir über diese nächsten Wochen und Monate, wo wir immer wieder auf dieses Bild nah am Herzen Gottes zurückkommen, dass wir auf der einen Seite ganz, ganz viel erleben in der Beziehung zwischen Gott und mir selber, zwischen Gott und dir selber. Und dass wir gleichzeitig einander nicht aus dem Blick verlieren. Sowohl hier einander, als auch in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, an unseren Nachbarschaften, dort, wo wir an der Uni vielleicht mit Kommilitonen zusammen sind, in der Schule mit unseren Mitschülern. Dass wir dort immer mehr und mehr entdecken, wie Gott ist und wie Gott durch uns sogar für andere sein kann. Wo Früchte entstehen, wo plötzlich etwas wächst. Früchte brauchen manchmal lange und Pflege und manchmal sind sie nicht so groß und schön und rund wie dieser Apfel, sondern sie sind vielleicht kleiner, noch erst ein bisschen schrumpelig, ein bisschen verwachsen, aber Früchte, die einen positiven Effekt auf die Mitmenschen um uns herum haben. Wenn andere durch unseren Charakter, den Gott in uns hineinstellt, aufmerksam werden darauf, wie Gott ist und wie Gottes Herz für sie ist, dann ist das, glaube ich, eine wunderbare Erfahrung auch für uns selber. Ich lade euch ein, mit mir zu beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ich möchte beten, dass Gott jedem von uns das zeigt, was, was er für uns bereithält. Vielleicht an Erlebnissen, die er für uns bereithält, um in der eigenen Beziehung zu Gott zu wachsen, aber auch den Blick zu weiten auf Menschen, die vielleicht noch Gottes Liebe noch nicht kennen und durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unsere Früchte ihn kennenlernen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, liebevoll zu sein, in Frieden mit Menschen zu leben, geduldig zu sein, gütig. Danke dafür, dass wir dich als Vorbild haben und wir können die Bibel studieren und die Geschichten von dir lesen und da entdecken wir etwas von diesem Herzen Gottes, weil du warst auf der Erde, du hast dich gezeigt uns Menschen und du hast dieses Herz Gottes gelebt. Du hast diese Früchte des Geistes gelebt und du hast uns gesagt, dass du diesen Geist in uns hineinlegst. Und deswegen können wir damit rechnen, dass dein Geist in uns auch diese Früchte wachsen lässt. Als Zeichen für deine Größe und als Zeugnis für die Menschen um uns herum. So bete ich darum, dass du jedem von uns eine Sache zeigst, einen Menschen zeigst, vielleicht eine dieser Früchte besonders aufs Herz legst, wo wir dann für beten können und aufmerksam können, zuschauen können, wie diese Frucht wächst. Ich bete darum, dass du uns ganz nah an dein Herz ziehst. Wir sind an unterschiedlichen Stellen, vielleicht sind wir gerade ganz weit weg von deinem Herzen. Dann bete ich darum, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist uns ziehst, nah an dein Herz. Und wenn wir schon merken, wir sind nah an diesem Herzen von dir, dass du uns dann zeigst, wie wir diese Liebe, diese Früchte des Geistes weitergeben können. Bitte segne du uns an diesem Sonntag. Und sei du uns ganz nahe mit deinem Geist. Amen.